ARD. Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Johanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Es gibt kaum ein Thema, das die Politikerinnen und Politiker in der EU so beschäftigt wie das Thema Migration und Asyl. Die Ansichten liegen da wahnsinnig weit auseinander. Vergangene Woche, da wurde in Albanien ein Lager eröffnet, das für Italien Asylverfahren abwickeln soll. Warum das bisher nur in der Theorie so richtig funktioniert und welche Chancen überhaupt diese Abschreckungspolitik hat, darüber sprechen wir gleich noch mit einer Migrationsforscherin. Aber zuerst schauen wir mal auf die andere Seite und machen einen kleinen Roadtrip in eins der Herkunftsländer. 800.000 Fahrzeuge waren das in diesem Sommer, die an der engsten Stelle zwischen Spanien und Marokko mit der Fähre übers Mittelmeer gefahren sind. Es sind nämlich nur ganz wenige Kilometer, die die Küstenorte Algeciras in Spanien und Tanger in Marokko trennen. Und die da unterwegs sind in ihren Autos auf den Fähren, das sind Heimkehrer, die in Europa leben und arbeiten und jedes Jahr Urlaub in ihrer Heimat Marokko machen. Meine Kollegin, die ARD-Korrespondentin Christina Böker, die hat eine Familie auf diesem Roadtrip begleitet und dabei aber auch diejenigen getroffen, die unbedingt weg wollen aus Marokko. Darüber sprechen wir jetzt. Hi Christina.
Hi.
Also dieser Massen-Roadtrip von Spanien nach Marokko übers Meer, über die Meerenge, da stehen ja in jedem Sommer hunderte von Autos im Stau vor der Fähre. Beschreib doch mal, wie stelle ich mir das vor? Wen hast du da getroffen an diesem Nadelöhr?
Also erstmal muss man sich vielleicht vorstellen, es ist einfach ein großer Fährhafen, kennen wir die meisten von uns aus Urlaubsreisen. Ne? Aber einer, auf dem es sehr, sehr trubelig zugeht. Man hört schon viel Arabisch, Marokki, und es gibt so gut wie keine anderen Reisenden, also deutsche Touristen zum Beispiel, die man sonst überall auf der Welt findet. Aber da auf diesen Fähren, da fahren die Marokkanerinnen und Marokkaner nach Hause. Und der Roadtrip, den sie da machen, der geht ja schon viel früher los. In Belgien meinetwegen, in Frankreich, auch in Deutschland oder bei sehr vielen auch in Spanien. 15% der Marokkanerinnen und Marokkaner leben im Ausland und fahren eben dann im Sommer zurück zu ihren Familien. Mir ist das in den vergangenen Jahren, seit ich Korrespondentin in Madrid bin, immer mal wieder aufgefallen, dass im Sommer die Autobahnraststätten in Spanien voll sind mit Marokkanern auf der Durchreise. Oder zum Beispiel auch, dass die Hinweisschilder zu den Hafenstädten wie Algeciras in ganz Spanien auch auf Arabisch an der Autobahn stehen. Und dann wurde mir das irgendwann klar, dass so extrem viele von ihnen über Algeciras nach Marokko reisen. In diesem Jahr waren es insgesamt 3,4 Millionen Passagiere, die da durch die Meerenge transportiert wurden. So viele wie nie zuvor. Und wir waren dann mit unserer kleinen Reisegruppe Teil dieses Rekords.
Wer war denn eure kleine Reisegruppe, also du und das Kamerateam, weil ihr habt ja auch eine Weltspiegel-Doku, die wir euch in den Shownotes übrigens verlinken, produziert da, aber wen hast du getroffen?
Wir haben eine Familie getroffen, Sana, Youssef und ihre drei Kinder, Ryan, Salma und Elias, 12, 9 und 5 Jahre alt, die leben in Madrid und besuchen einmal im Jahr im Sommer ihre Familien in Casablanca. Die Sana kam mit 25 mit einem Arbeitsvisum nach Spanien und hat dann mehrere Jahre hier als Hausangestellte in Familien gearbeitet, die Kinder von den Familien großgezogen, hat aber dann später den Youssef in Marokko geheiratet und seitdem leben sie gemeinsam in Spanien. Und die drei Kinder sprechen beide Sprachen und die sommerliche Reise nach Marokko gehört so zu ihrem Leben praktisch wie spanischer Schulalltag. Getroffen haben wir sie übrigens, um das noch kurz zu erzählen, auf einer Raststätte an der spanischen Autobahn, die so ziemlich alle Marokkanerinnen und Marokkaner auf der Durchreise anzusteuern und zu kennen scheinen. Der Besitzer, der kam selbst vor langer Zeit als Migrant aus Marokko nach Südspanien und hat dann diesen Rasthof gegründet, auf dem man sich schon fast wie in Marokko fühlt. Mit Halal-Essen, mit marokkanischem Tee. Im Keller gibt es eine kleine Moschee und Tag und Nacht einkommen und gehen im Sommer von Menschen, die teils schon viele Tage im Auto unterwegs waren und auf dem Parkplatz dann noch übernachten.
Das Königshaus steuert in Marokko alles. Es ist Staatsoberhaupt, es dominiert die Regierung, die Justiz und die Geheimdienste. Wer versucht, die Monarchie zu untergraben, der wird bestraft. Deshalb spricht man besser nicht schlecht über den König. Die marokkanische Monarchie ist reich. Der Staat investiert Milliarden. Zur Wahrheit gehört aber auch, während die wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren immer weiter nach oben geht, wurde der Staat immer autoritärer. Jetzt ist ja diese ganze Reise, wenn die dann ankommen, scheint ja ziemlich gut organisiert zu sein. Also zum einen auf der spanischen Seite, aber auch auf der marokkanischen Seite. Das heißt in Marokko, glaube ich, sogar Operation oder Operation Marhaba, also willkommen. Was genau beinhaltet denn diese Operation? Also was steckt dahinter?
Ja, auf der spanischen Seite konnten wir uns das ein bisschen genauer angucken. Da heißt die Operation Paso de Estrecho, Überquerung der Meerenge praktisch. Und auf der marokkanischen Seite durften wir leider nicht filmen. Da wird den zurückreisenden Marokkanerinnen und Marokkanern wie so ein kleiner roter Teppich ausgelegt, jetzt nicht wirklich bildlich im Bild zu sehen, aber der Staat Marokko kümmert sich sehr intensiv um die. Es gibt eine Stiftung vom aktuellen König, die diese Operation organisiert und dann die Rückreisenden regelrecht betüttelt. Also wenn sie auf der Reise sind, wenn Unfälle passieren oder jemand krank wird, dann wird ihnen geholfen. Die bekommen wie so eine Art Rundum-Sorglos-Paket. Jetzt fragt man sich, warum machen sie das eigentlich?
Ja, genau, wollte ich gerade fragen, warum macht Marokko das?
Na, zum einen ist uns auf der Reise wirklich immer wieder begegnet, dass die Menschen, die irgendwo in Europa leben und im Sommer da wieder zurückkehren, dass sie sehr, sehr verbunden sind mit ihrem Land, so auf emotionale Weise. Aber das Ganze spielt auch finanziell eine Rolle, weil sie aus dem Ausland auch viel Geld nach Hause schicken an ihre Verwandten, die dann zum Beispiel mit dem Geld ihr neues Haus bauen können oder ihr altes renovieren. Oder sie können von diesem Geld eben auch ihr Leben finanzieren, wenn sie selber arm sind. Und das ist für Marokko regelrecht ein Wirtschaftsfaktor. Mehr als 8% des marokkanischen Bruttoinlandsprodukts sind Überweisungen von Auslandsmarokkanern. Und die Tendenz ist steigend.
Und ist es bei der Familie, die du getroffen hast, auch so? Also überweisen die auch Teile ihres Gehalts zurück an ihre Familie in Marokko, die sie jetzt besuchen?
Ja, die versuchen natürlich schon auch ihre Familie zu unterstützen, aber die sind selber jetzt keine reichen Leute. Das war auch das Interessante für mich von Anfang an, warum diese Familie zum Beispiel eigentlich in Spanien lebt. Denn wir haben auf der Reise festgestellt, wie glücklich sie sind, zurückzufahren im Sommer. Und so haben wir das auch von den vielen anderen Leuten gehört, mit denen wir auf der Reise gesprochen haben. Diese enge Verbindung, die sie zu ihrem Land haben. Und trotzdem leben sie anderswo. Und Sana und Yusuf zum Beispiel sagen selbst, sie seien arm in Spanien. Sana sucht gerade wieder Arbeit als Pflegekraft in irgendeiner Familie zum Beispiel. Und der Yusuf schlägt sich so als Umzugsfahrer selbstständig durch, aber hat nicht unbedingt lückenlos dauernd Aufträge. Sie leben auch in einer sehr kleinen Wohnung dort in einem Stadtteil hier in Madrid zu fünft. Trotzdem ist Rückkehr für sie zumindest im Moment keine Alternative. Das hat uns die Sana beim Mittagessen auf der Fahrt von Tanger nach Casablanca auch erzählt, wo sie auf einem Markt immer günstig Sardinen kaufen und die dann direkt vor so einem Restaurant gegrillt werden. Und da hat sie gesagt, es ist ein großer Unterschied, ob du in Spanien oder in Marokko lebst. In Spanien kannst du arm sein, aber du überlebst. In Marokko geht das nicht.
Es ist ein großer Unterschied zwischen Spanien und Marokko. In Spanien kannst du arm sein, aber du überlebst. In Marokko nicht. Wir sind eine arme Familie, aber dort kommen wir über die Runden. Aber wenn du hier in Marokko wenig verdienst, kannst du am Ende des Monats nichts mehr essen.
Du hast ja also zum einen die Familie, die sozusagen die Reise zurückmacht ins Heimatland, aber du hast auf eurer Reise auch Menschen getroffen, die versuchen, koste es, was es wolle, auch nach Europa zu kommen, also die sozusagen die Route andersrum machen. Erzähl doch mal.
Unser Kollege Dachmann, unser Kameramann in Nordafrika, mit dem wir auch sonst immer zusammenarbeiten, der hatte schon öfter in der Nähe des Fährhafens von Tanger die jungen Männer gesehen, die sich unter LKW klemmen, um dann sozusagen als blinder Passagier auf einer Fähre nach Spanien mitzureisen. Und als wir mit der Familie von der Fähre runterkamen, das war sehr spät abends, da haben wir sie auch am Straßenrand gesehen. Und wir sind dann später nochmal dorthin zurückgefahren und haben einen von ihnen angesprochen. Und der hat uns dann seine Geschichte nachts in unserem Auto erzählt. Da mussten wir ein bisschen aufpassen. Er hatte Angst, von der Polizei erwischt zu werden. Und wir wissen auch, dass Berichterstattung über illegale Migration in Marokko nicht so gern gesehen ist. Insofern haben wir uns einen stillen Ort gesucht und im Auto mit ihm gesprochen. Und da hat er uns seine Geschichte erzählt. Der war so um die 20, denke ich, und hat uns erzählt und auch auf Handyvideos gezeigt, wie er sich zwischen die Achsen von LKW klemmt, um so dann auf die Fähre zu kommen. Bisher wurde aber jedes Mal wieder erwischt und zurückgeschickt. Erschütternd fand ich, dass er sagte, er hat das mit 11 Jahren zum ersten Mal versucht. Also nicht sich unter ein LKW zu klemmen, sondern damals hat er versucht, in die spanische Exklave Ceuta zu schwimmen. 3 Kilometer sei er da geschwommen. Jetzt versucht er es wieder und sagt, er wolle sich dann ein ordentliches Leben aufbauen dort. Und dafür riskiert er sein Leben.
Warum nimmt er das, also warum ist der Druck so groß? Warum nimmt er das trotzdem auf sich und steht er vielleicht auch für viele in Marokko, die das versuchen?
Ja, er hat sehr über Marokko geschimpft und hat gesagt, dass er für sich in dem Land überhaupt keine Zukunft sieht, weil man einfach nicht genug Geld zum Leben verdienen kann, wenn man jetzt so wie er vermutlich keine große Ausbildung hat. Er hat keine Zukunft für sich da gesehen, kam aus einem Slum, wo seine Mutter auch offensichtlich immer noch lebt. Und er hat gesagt, sein Leben zu riskieren ist für ihn besser, als in Marokko zu bleiben. Und wenn der Tod für ihn bestimmt sei, dann sei es eben so. So nüchtern hat er das ausgedrückt, schwer zu verstehen für uns.
Marokko ist ein Scheißland, ein dunkles Land.
Scheiße Marokko, Scheiße Marokko, Scheiße Marokko.
Warum?
Warum? Hier gibt's nichts. Du arbeitest den ganzen Tag für 10 Euro am Tag. Ich riskiere für Europa mein Leben. Europa ist das Paradies, Marokko ist die Hölle. Du siehst von hier aus das Paradies vor deiner Nase. Das zerstört dich.
Ihr habt ja auch, ich glaube, das war sogar der Slum in Casablanca, aus dem der junge Mann kam, habt ihr auch gedreht. Also beschreibt doch mal, wie sieht es dort aus? Vielleicht macht es das ein bisschen plastischer, wenn man die Lebensumstände kennt, zu verstehen, warum jemand sein Leben riskiert, um nach Europa zu kommen.
Der Slum, den wir gesehen haben, das ist Teil eines sowieso großen Armenviertels. Ein ganzer Stadtteil, in dem 500.000 Menschen leben, die zum Teil eben in noch ärmeren Teilen in den Slums wohnen. Und der größte davon, Rahamna, dort waren wir, dorthin geführt, hat uns Bubka Masros, der hat eine Stiftung, mit der er versucht, den Menschen in diesem Stadtteil dabei zu helfen, sich in Marokko eine Zukunft auszubauen, statt nach Europa auszuwandern, wie das ja viele wollen. Und der hat uns zwar zum einen gezeigt, dass der marokkanische Staat da Sozialwohnungen baut und damit versucht, diese Slums auch zu verkleinern. Andererseits gibt es sie eben nach wie vor noch. Und da leben die Menschen wirklich, also für unsere europäische Vorstellung, sind das schon sehr harte Bedingungen, ne? Teils ohne fließendes Wasser, mit so ganz wackelig konstruierten Stromleitungen und kaum Licht. Eine Frau hat uns dann mit in ihre winzige Hütte genommen. Hütte, muss man wirklich schon sagen. Kein Fenster. Es war wirklich brüllend heiß da drin. Zu fünft wohnten sie da auf ungefähr 10 Quadratmetern, winzige Kochecke. Also mit uns zusammen war die Wohnung wirklich quasi voll. Sie hätte eine Sozialwohnung erfolglos beantragt, hat sie uns erzählt, und wirkte tatsächlich wirklich verzweifelt.
Konntet ihr da frei drehen?
Ja, zunächst schon. Aber es gab dann letztendlich eine wirklich unangenehme und auch brenzlige Situation. Schon als wir anfingen, mit ein paar jungen Männern dort am Eingang praktisch in diesen Slum zu reden, sind wir natürlich aufgefallen mit unserer Kamera. Es bildete sich dann so langsam eine kleine Menschentraube um uns und alle wollten uns was erzählen. Die Traube wurde immer größer. Irgendwann warnte uns dann Bubka auch, dass es jetzt wirklich Zeit wäre zu gehen. Er ahnte, was passieren würde. Es kam nämlich dann ja so eine Art örtlicher Aufpasser. Der fragte uns erstmal, was wir machen und ob wir eine Genehmigung hätten. Das passiert uns regelmäßig. Wir sind in Marokko aber akkreditiert und hatten auch für dieses Projekt eine offizielle Drehgenehmigung. Aber in dem Fall nahm das Ganze etwas ernstere Dimensionen an. Als wir nämlich wegfahren wollten, stellte sich dieser Aufpasser vor unser Auto und ließ uns nicht losfahren. Es kam dann auch die Polizei, es kam jemand im Zivil, man weiß aber nicht so genau, von welcher Institution, womöglich vom Geheimdienst, die dann sind. Jedenfalls zeigten wir unsere Dokumente und haben so erklärt, was wir machen. Und was mich eigentlich mehr bedrückt hat als unsere Situation, war der Umgang mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben. Die wurden nämlich dann sehr intensiv befragt, vermutlich nach dem, was sie uns gesagt haben. Und ich hoffe tatsächlich bis heute, dass sie keine Scherereien dann bekommen haben im Nachgang.
Wie deutest du das, was da passiert ist? Also es klingt ja jetzt ganz anders als dieses Marokko, was wir eben geschildert haben, was den roten Teppich für seine Migranten ausrollt. Was ist so dein Schluss, den du daraus ziehst?
Na, wir haben halt eine Seite gezeigt, die Marokko nicht so gerne der Weltöffentlichkeit zeigen möchte, vermutlich. Ne? Und man muss dazu vielleicht noch wissen, Pressefreiheit hat in Marokko keinen hohen Stellenwert. Auf der jährlich veröffentlichten Rangliste dazu steht Marokko auf Platz 129 von 180 Ländern. Und dazu, finde ich, passt ein bisschen diese Erfahrung, ne? Wie da mit uns umgegangen wird, wenn wir irgendwo im öffentlichen Raum drehen wollen.
Vielen Dank, Christina Böker, für diese Schilderung. Ich glaube, jetzt haben wir einen besseren Einblick in die Heimatländer der Migranten und Migrantinnen. Ja, eben haben wir in eins der Heimatländer geschaut und jetzt schauen wir mal dahin, wo die Menschen ankommen, in die EU. Letzte Woche, da war mal wieder EU-Migrationsgipfel angesagt und kurz vorher gab es noch sowas wie, ich würde sagen, in anderen Jobs würde man das vielleicht Workshop nennen. Also da gab es einen Workshop und da waren nicht alle Länder dabei. Die Workshop-Teilnehmenden, das waren unter anderem Viktor Orban aus Ungarn und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und das Thema innovative Ideen. Initiiert wurde das Ganze unter anderem von Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni. Die hat dort nämlich ihr Albanien-Modell vorgestellt. Als erstes Land in der EU hat Italien nämlich ein Geflüchtetenlager in einem Drittstaat gebaut. Schnellere Asylverfahren nach italienischem Recht außerhalb der EU. Aber, Spoiler, kurz nachdem die ersten Menschen mit dem Schiff dann nach Albanien gebracht wurden, hat das zuständige Gericht in Rom entschieden, das war illegal. Die Männer müssen zurück nach Italien. Was das für die europäische Migrationspolitik bedeutet und wo wir nach diesem Migrationsgipfel stehen, das schauen wir uns jetzt an mit der Migrationsforscherin Sophie Meiners von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hallo, Frau Meiners.
Hallo.
Ja, wie kommt es dazu, dass Albanien, ich sage jetzt mal so ganz salopp, den Türsteher für Italien machen soll?
Das ist ein Deal, der tatsächlich schon vor einigen Monaten geschlossen wurde. Also man muss auch dazu sagen, eigentlich diese Zentren sind jetzt auch sehr verspätet eröffnet worden. Da war eigentlich der erste Termin schon im Frühling. Dann gab es einen Bauverzug, einen zweiten Bauverzug. Und jetzt endlich sollten eben die ersten Schiffe im Oktober, jetzt vor ein paar Wochen, nach Albanien kommen. Sind auch gekommen, nur dann, und Sie haben es gerade gesagt, mussten sie gleich wieder zurück wegen juristischen Problemen. Den Deal gibt's, weil es bilaterale Verhältnisse zwischen Albanien und Italien ganz gut ist. Also Edi Rama, der albanische Regierungschef, kommt gut klar mit Giorgia Meloni. Und interessanterweise, als es öffentlich wurde, dass es diesen Deal gab und die ersten anderen europäischen Mitgliedstaaten angeklopft haben an Edi Ramas Tour, war auch eins der ersten Statements, bitte nicht, versucht es erst gar nicht, wir machen diesen Deal nur mit Italien und dabei bleibt's.
Wie genau soll das denn funktionieren in der Theorie?
Die Theorie, die ja jetzt auch fast, kann man sagen, Praxis geworden ist, ist, dass Menschen, die aus Seenot gerettet werden vor der italienischen Küste, quasi ein Pre-Screening, also eine erste Prüfung bekommen. Erstens sind es Männer, nur Männer können nach Albanien gebracht werden. Und zweitens kommen sie aus einem sogenannten sicheren Herkunftsstaat. Das heißt, es besteht eine sehr geringe Chance, dass ihr Asylantrag dann auch als berechtigt am Ende rauskommt aus dem Verfahren. Und genau das war jetzt der Knackpunkt. Also diese Männer, die nach Albanien gebracht wurden vergangene Woche, die kamen aus Ägypten und Bangladesch. Beide Staaten stehen auf der Liste der Italiener mit sicheren Herkunftsstaaten. Aber, und das ist eben das juristische Problem, das Italien jetzt hat, diese Liste, die ist so nicht ganz rechtens, sagt der EuGH, weil da auch Länder draufstehen, die nicht in Gänze sicher sind. Das heißt, da gibt es Teile von diesen 22 Ländern, die auf der Liste sind, wo es eben nicht sicher ist. Und das hat Italien jetzt angepasst und hier nochmal 3 Länder runtergeschmissen von der Liste. Interessanterweise aber nicht Ägypten und Bangladesch, wo die Männer herkamen, sondern zum Beispiel Nigerien und Kolumbien ist jetzt runtergeflogen von der italienischen Liste.
Und wie geht's mit den Lagern in Albanien jetzt weiter?
Die italienische Regierung hat jetzt reagiert. Sie haben in der Sondersitzung ein Dekret durchgebracht, wo sie eben diese Liste nochmal überarbeitet haben, die Länder runtergeschmissen haben. Und interessanterweise eben die Erstellung der Liste, die Überprüfung der Länder, wurde jetzt auch vom Außenministerium in das Büro von Giorgia Meloni gezogen. In Deutschland würde man sagen, zur Chefsache gemacht. Und das ist jetzt quasi der juristische Trick, mit dem die Italiener jetzt das Problem behoben haben wollen. Ich glaube, hier ist aber noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also einige italienische RichterInnen haben jetzt auch schon angekündigt, das klappt so nicht. EU-Recht schlägt im Zweifel nationales Recht. Das heißt, die italienische Regierung hat jetzt so reagiert, sieht das jetzt damit als geklärt an. Ich wäre mir aber nicht so sicher, ob hier schon das letzte Wort gesprochen ist und diese albanischen Zentren jetzt wirklich dann richtig loslegen können.
Diese, ich sag mal, Lager in Drittstaaten, das ist ja neu. Es gibt aber schon länger Kooperationen mit Herkunfts- und Durchreiseländern, um die Menschen einfach dort zu halten und sie gar nicht erst in die EU kommen zu lassen. Also im vergangenen Jahr hat die EU ja zum Beispiel mit Tunesien so einen Deal geschlossen. Unter anderem sind da Hilfen von mehr als 100 Millionen Euro für den Grenzschutz vorgesehen. Aber wie gut funktioniert sowas? Und was ist vielleicht auch der Preis, den man, also jetzt mal jenseits von Grenzschutzanlagen, die auch Geld kosten, dafür zahlt oder bereit ist zu zahlen?
Genau, Tunesien war nicht das einzige Land. Tunesien war das erste von diesen umfassenden, comprehensive im Englischen, Migrationsabkommen, die Kommission unter Ursula von der Leyen geschlossen hat. Dann folgten noch zum Beispiel Ägypten und Libanon Anfang des Jahres. Aber die Idee ist eben genau diese. Wir unterstützen die Länder und das ganze Paket, weil ein Milliardenpaket in Tunesien 8 Milliarden, wenn ich mich richtig erinnere, Euro für Wirtschaftsunterstützung und generell einfach darum, dem Land quasi in der Stabilisation zu helfen und dann eben dieser Anteil fürs Grenzmanagement. Und was man tatsächlich sagen muss, wenn man jetzt auf die Zahlen guckt von Frontex, die ja letzte Woche uns die aktuellen Zahlen für irreguläre Grenzübertritte in die EU gegeben haben für 2024, dann sieht es so aus, als würde der EU-Tunesien-Deal wirken. Also hier diese Route, da sind im Vorjahresvergleich, also im Vergleich zu 2023, deutlich weniger Menschen gekommen. Und ich denke schon, dass wir davon ausgehen können, dass da eben dieser Deal einen erheblichen Anteil daran hat. Aber Sie hatten schon angerissen, wir wissen von Menschenrechtsverletzungen von vor allen Dingen Subsahara-MigrantInnen in Tunesien. Ich glaube, viele haben die Bilder gesehen, vor allen Dingen letztes Jahr von MigrantInnen, die in die tunesische Wüste geschickt wurden, dort teilweise gestorben sind. Das heißt, wir bezahlen hier viel Geld an ein autokratisches System mit sehr geringer Kontrolle, was dann genau mit den Menschen passiert, die dann eben nicht ablegen können nach zum Beispiel Italien.
Was ist das große Ziel hinter diesen Lagern in Drittstaaten, aber auch hinter diesen Abkommen mit den Heimatländern oder Durchreiseländern?
Ich würde sagen, die Modelle, wie zum Beispiel das Italien-Albanien-Modell, wie das UK-Ruanda-Modell, die Vorschläge, die jetzt die Niederlande mit Uganda haben, also was wir Externalisierungsmodelle nennen, weil eben der Asyl Prozess externalisiert, also außerhalb des europäischen Gebiets stattfinden sollen, da ist auf jeden Fall die erste Idee eine abschreckende Wirkung. Also eben das Signal zu senden, wenn du nach Europa kommst, wirst du da nicht lange bleiben, weil dein Asylantrag woanders dann geprüft wird. Das heißt, selbst wenn du das europäische Gebiet erreichst oder nahe dran kommst, im Fall von Italien, Albanien, am Ende wirst du nicht in Europa ankommen und vor allen Dingen nicht in Europa bleiben können, wenn dein Asylantrag unbegründet ist.
Und funktioniert das mit der Abschreckung?
Das ist die große Frage. Ich glaube, hier ist man sich nicht ganz einig. Es gibt vor allen Dingen einige EntscheidungsträgerInnen, die davon überzeugt sind. Die sagen quasi, die Logik ist doch klar, wenn Leute kommen wollen und wir erlauben ihnen das nicht, dann fällt dieser ganze Anreiz weg, dann kommen die Leute nicht mehr. Ganz viele zielen auch zu Rate, dass das wohl ganz gut geklappt hat mit Australien. Also Australien hat vor mehr als 20 Jahren die sogenannte Pacific Solution eingeführt, wo eben das genau die Idee war, Länder vor der australischen Küste, Inselstaaten zu bezahlen, hier dann diese Zentren aufzumachen. Das war in dem Fall Nauru und Manus Island, also kleine Inselstaaten im Pazifik. Und da haben wir gesehen, dass die Zahlen geringer geworden sind, weniger Leute gekommen sind, aber man muss eben auch sehen, was ist neben diesen Zentren noch drumherum passiert. Und was nahe liegt, ist, dass quasi die zweite Maßnahme, die australische Regierung damals getroffen hat, die sogenannten Turnbacks von Booten, also quasi Bootzurückweisungen nach Indonesien, dass das der Faktor war, der um einiges effektiver war. Also quasi die Boote zu stoppen, bevor sie in australische Gewässer kommen würden, würde ich sagen, es war wahrscheinlich das erheblich ausschlaggebendere Maßnahme als diese Zentren, die wir hatten vor der australischen Küste.
Jetzt hat ja die EU jahrelang um eine Reform der Asyl- und Migrationspolitik gerungen und sie dann im Mai abgesegnet. Und da waren sich die Länder ja eigentlich einig, ja, wir wollen einen schärferen Kurs. Wir können damit nicht umgehen, wir müssen die anders verteilen. Warum hat es jetzt einen weiteren Gipfel gebraucht und was ist da beschlossen worden?
Dieser Gipfel kam jetzt vor allen Dingen, wenn ich es richtig aufgefasst habe, auf Drängen auch von Donald Tusk, dem polnischen Premierminister, der sich gerade sehr überfordert gesehen hat mit der Situation an seiner Grenze, also mit der vor allen Dingen polnisch-belarussischen Grenze und gesagt hat, hier passiert gerade was, was unsere Kapazitäten sprengt. Hier kommen gerade so viele Leute und hier kommen vor allen Dingen Leute, die gesteuert von Russland und Belarus als hybride Kriegsfahrzeuge kommen. Also quasi die Idee, vulnerable Menschen, muss man ja tatsächlich sagen, an eine EU-Grenze zu schicken, um damit das EU-System zu destabilisieren. Also quasi Russland hat gemerkt, das Migrationsthema ist eins, was höchst umstritten ist in der EU, was EU-Staaten im Zweifel entzweit. Und das ist quasi dann eine sehr effektive Maßnahme, Schutzsuchende auszunutzen, sie an die Grenze zu setzen, um dann quasi politische Instabilität in der EU zu säen. Und das ist was, womit sich Donald Tusk konfrontiert gesehen hat und gesagt hat, so geht es nicht. Wir können nicht alle EU-Migrationsregeln gerade einhalten, weil wir eben gerade mit dieser hybriden Kriegswaffe von Russland bedroht sind.
Woher kommen denn diese Menschen? Das sind ja nicht naheliegend diejenigen, wo man jetzt denken würde, das sind Geflüchtete aus der Ukraine.
Genau, also man weiß zum Beispiel, dieser erste Instrumentalisierungsversuch, wo das erste Mal auch auf europäischer Ebene mit der Dringlichkeit drüber gesprochen wurde, war 2021 genau die gleiche Grenze auch von Belarus aus. Und da waren es vor allen Dingen IrakerInnen und ich glaube Afghaninnen, wenn ich mich richtig erinnere. Also wirklich Länder, Staatsangehörigkeiten, wo der geografische Weg erstmal keinen Sinn macht. Das heißt, dieser Verdacht liegt hier sehr nahe, dass das eben gesteuert war. Man hat auch einige Zeugenaussagen, dass eben aktiv angeworben wurde aus diesen Ländern, kommt nach Belarus, das ist der einfache Weg dann in die EU. Das heißt, diese Instrumentalisierung dort passiert. Und das ist auch etwas zum Beispiel, was jetzt die EU auf dem Schirm hat und versucht zum Beispiel insofern gegen diese Instrumentalisierungsversuche vorzugehen, indem sie mit den Herkunftsländern spricht und sagt, bitte lass das nicht zu, dass die Leute über Belarus dann geschickt werden, aber auch mit zum Beispiel den Fluggesellschaften und sagt, wenn ihr damit da mitmacht und quasi wissentlich dem belarussischen System da helft, uns damit zu versucht zu destabilisieren, dann verliert ihr aber auch euer Recht an europäischen Flughäfen, eure Flugzeuge starten und landen zu lassen. Das heißt, das ist so ein Weg, mit dem man versucht, auch damit umzugehen, mit diesen Instrumentalisierungsversuchen.
Man hat ja den Eindruck, und wahrscheinlich ist es mehr als ein Eindruck, aber dass die ganze Flüchtlings- und Migrationsdebatte bestimmt wird vom Thema Abschiebungen, schnellere Abschiebungen. Was würden Sie sich denn wünschen, worüber wir europaweit stattdessen sprechen sollten?
Ich glaube, dass die Debatte um Abschiebungen erstmal keine falsche ist, weil hier auch einfach ein falsches Bild entsteht. Ganz oft wird dann gesagt, aber Abschiebungen funktionieren nur nicht, weil Herkunftsländer nicht kooperieren. Und das stimmt einfach nur im Teil so. Ganz viel hakt auch daran, dass wir zum Beispiel in Deutschland mit unseren föderalen Strukturen Sachen nicht hinbekommen, dass es einfach hier Sachen gibt, die haken. Das heißt, hier würde ich gar nicht absprechen wollen, dass man hier auf europäischer Seite durchaus nochmal dran arbeiten kann. Aber was ich glaube, was der Kern ist, was man ja verhindern will, ist die irreguläre Migration. Und was natürlich das Wort liegt, es nahe, hier helfen würde, wäre zu regularisieren. Das heißt, wenn wir nicht wollen, dass Leute irregulär kommen, müssen wir uns Gedanken machen, aber wie können wir das dann in geordnete Bahnen lenken? Und hier muss man sich angucken, zum einen, wie regularisieren wir die Wege der Arbeitsmigration? Hier macht zum Beispiel Deutschland auch was mit den Migrationsabkommen, über die wir gelesen haben, zum Beispiel mit Kenia, Usbekistan, Indien, Georgien, aber auch auf der anderen Seite, neben der Arbeitsmigration, wie regularisieren wir denn eben humanitäre Migration, also Menschen, die aufgrund von humanitären Gründen, aus Fluchtgründen nach Europa kommen können. Hier kann man zum Beispiel über Resettlement, also die Umsiedlung von Menschen aus bestimmten Ländern nachdenken. Aber zum Beispiel auch die USA pilotieren hier gerade ein Modell, die sogenannte Safe Mobility Initiative, also quasi die Idee, Büros an der Fluchtroute entlang schon aufzumachen, wo dann Leute geordnet, schon bevor sie gefährliche Reisen weiterführen müssen, ihren Asylantrag stellen können. Und das wäre zum Beispiel was, was auch für den europäischen Kontext denkbar wäre.
Warum macht man das nicht schon längst?
Weil es einfach nicht sehr populär ist. Es herrscht in der Gesellschaft, würde ich sagen, oder generell in vielen europäischen Gesellschaften das Bild vor, und das kann man jetzt drüber philosophieren, wovon das getrieben wird, dass es einen Kontrollverlust gibt, dass zu viele Leute kommen, dass man eben begrenzen muss, dass man ordnen muss, dass es weniger werden muss. Und hier zu sagen, wir öffnen Wege, ist natürlich was, was erstmal schwierig zu verkaufen ist. Auch wenn es uns eigentlich quasi den Weg dahin ebnen würde, diesen Kontrollverlust eben zu bereinigen. Also nur weil wir öffnen, heißt das ja nicht unbedingt, dass es mehr werden muss. Nur wird es anders und im Zweifel eben für alle Beteiligten der bessere Weg, sicherer für die Menschen, die kommen wollen, und auch irgendwie mit mehr Kontrolle für die Leute, für die Ankunftsstaaten und Institutionen gekennzeichnet.
Ganz herzlichen Dank an die Migrationsforscherin Sophie Meiners von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr euch für aktuelle Themen interessiert und für tiefgründig und spannend erzählte News, dann hört doch mal rein in 11 km, der Tagesschau-Podcast. In jeder Folge taucht ihr ab in ein Thema in aller Tiefe. Vom Präsidentschaftswahlkampf in den USA bis hin zum Krieg im Nahen Osten. Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen ARD erzählen bei 11 km von ihren Recherchen, und ihr seid mit dabei am Ort des Geschehens oder beim zentralen Moment der Recherche. 11 km, der Tagesschau-Podcast, der erscheint täglich von Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Und genau da findet ihr uns nächste Woche auch wieder. Für diese Folge hatte Redaktion Steffi Fetz. Redaktionsschluss war Freitag, der 25. Oktober. Ich bin Joanna Jeschke.